Guten Abend und herzlich willkommen. Das gilt ganz besonders auch für alle, die über den Livestream zugeschaltet sind. Es ist so, wir sind eigentlich bis zum Schluss der Josefsgeschichte gekommen, bis Kapitel 50, 26. Und wie geht es jetzt weiter? Heute Abend ist dieses ausgeteilte Skript ganz wichtig, von drei Seiten. Wer den Livestream anschaut, kann da unten, unterhalb des Bildes, von mir aus rechts, klicken auf den Link und das Skript runterladen. Es ist ja so, wir haben die vergangenen Male einfach die Josefsgeschichte betrachtet. Josef als treuer Zeuge und Nachfolger des Herrn. Aber wir haben auch ganz viele Parallelen von Josef hin auf den Messias, den Herrn Jesus Christus. Und wir haben das ganz am Anfang jeweils parallel gemacht, Josefs Geschichte und was das für uns konkret bedeutet, als Gläubige heute, als Vorbild, als Beispiel, als Ermutigung und gleichzeitig auch gesehen, wie viele Parallelen es gibt in Kapitel 37, da wo die Geschichte beginnt, dann weiter bis 38, 39 und wir haben zusammen 60 Parallelen zwischen Josef und dem Messias betrachtet. Und jetzt fahren wir mit diesem neuen Skript weiter bei 61 und auf dem Skript, wenn wir bis zum Schluss kommen, dann geht es bis 104. Zuerst nochmals ein Rückblick und dann gehen wir auf diese Punkte 61 bis 104 ein. Aber was ich noch nachholen muss, wir haben gesehen in den letzten Folgen die 17 wunderbaren Jahre in Ägypten. Vater Jakob durfte, nachdem er jahrelang gemeint hatte, Josef, sein Sohn, sei tot, Josef nochmals sehen und ihn sogar 17 Jahre in Ägypten genießen. Und wir haben gesehen, in diesen Jahren ging Jakob in seinem Glaubensleben weiter bis auf den Höhepunkt. Wirklich ein schöner Höhepunkt nach einem langen Leben, das nicht nur durch den Ratschluss Gottes geprägt war, sondern durch die Regierungswege Gottes. Es ist ganz wichtig, dass man diese zwei Begriffe unterscheidet. Der Ratschluss Gottes, das ist das, was Gott plant als Plan A. Und das wird er auch zum Ziel führen. Aber wir sind keine Marionetten. Und wenn wir uns eben nicht dem Plan und dem Ratschluss Gottes beugen wollen, dann werden wir über Umwege geführt und erzogen werden. So war das bei Jakob sehr, sehr eindrücklich. Und diese Umwege, das sind die Regierungswege Gottes. Und das ist wirklich ein Schlüssel fürs Bibelstudium, wenn man diese beiden Begriffe unterscheidet. Die kommen, also gerade der Ausdruck Regierungswege, so nicht in der Bibel vor. Aber das Thema zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und wenn man diese beiden Begriffe wirklich versteht und anwendet, so vieles wird klar in der Bibel. Und auch klar in unserem eigenen Leben, wie man Dinge einordnen muss. Nun, wir haben also gesehen, Gott kam zum Ziel mit Jakob. Und jetzt möchte ich noch ein paar Bilder zeigen. Es ist ja so, in den vergangenen Jahren hat ein österreichisches Team in Ramsesstadt gegraben. Und was dort gefunden wurde, ist einfach fantastisch. Wenn man das korreliert mit der strengen biblischen Chronologie, wo alle Zahlen ernst genommen werden, auch zum Beispiel die 450 Jahre Richterzeit in Apostelgeschichte 13, und wenn man auch die Jahre in Ägypten korrekt berechnet und so weiter, dann passt das alles so wunderbar zusammen. Und zwar haben die Österreicher gegraben in den Schichten von Ramsesstadt bis zu unterst, und das Erste, was man dort als Besiedlung findet, ist ein ist eine Villa. Und zwar nicht im ägyptischen Stil, sondern im Stil von Kanaan. Und das ist Jakobs Villa. Und das ist natürlich schöner als das, was man noch ausgraben kann an restlichen Ruinen. Der Computer macht es möglich, eine Rekonstruktion, um sich ganz konkret vorzustellen, wie diese Villa ausgesehen hat, wo Jakob seinen Lebensabend von 130 bis 147 noch verbringen durfte. Nachher in den Schichten, also Jünger, und über diese Villa im kananitisch-syrischen Stil gebaut, findet sich ein Palast. Und das ist Josefs Palast in Ramsesstadt, den er dann nach vollendeter Arbeit, Regierungsarbeit und Ernährung Ägyptens und der Völker darum herum sich bauen konnte. Und zwar ist dieser Palast sehr interessant aufgebaut. Hier ein Grundriss. Wir sehen, es gibt das Palastgebäude mit einem offenen Innenhof. Und bei diesem Innenhof fällt auf, da sind 12 mächtige Säulen. Die symbolisieren die 12 Patriarchen, die 12 Brüder, inklusive Josef. Und dann haben wir hier so seinen Palast. Und was auch interessant ist, hier gibt es ein ganz spezielles Zimmer, Abteilung. Das war ein Kleiderzimmer. Und Kleider haben, Moment, die Zeigeoption aktiviert. So, jetzt sieht man den Palast. Ja, und hier dieses Zimmer, das ist das Kleiderzimmer. Kleider spielen im Leben von Josef eine ganz bedeutende Rolle. Wenn wir denken an dieses schöne Ärmelkleid, das Vater Jakob ihm gemacht hatte, das dann aber ihm ausgezogen wurde und in Ziegenbocksblut getaucht wurde, als Beweismittel, um Vater Jakob glauben zu machen, Josef ist tot. Ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Der alte Mann brach innerlich völlig zusammen, aber er durfte noch nicht sterben. Nur in einem solchen Moment, wo man innerlich so zusammenbricht, ist man nicht mehr detektivisch besonders begabt. Denn hätte er das Kleid genauer angeschaut, hätte er gesehen, es ist gar nicht zerrissen. Aber wenn ein wildes Tier Josef zerrissen hat, dann war das Kleid nicht mehr intakt und nur blutig. Ja, aber das hätte er merken können. Da war was faul. Und dann kommt aber dazu, später in Ägypten, da bekommt Josef ein wunderbares Kleid, nachdem er dann aus dem Knast zum Palast des Pharao gehen durfte. Und auch später, als er dann konkret seine höchste Position in Ägypten nach dem Pharao bekommen hatte, da trägt er nochmals ein Kleid. Und das wird besonders erwähnt in der Geschichte, dieses Byssusgewand, dieses Weiße. Und noch mehr. Also, das sind Beispiele, aber noch mehr Kleider spielen eine große Rolle. Und hier, dieses Zimmer, das ist ein Schlafzimmer mit dem größten Bettsockel, den man in Ägypten je gefunden hat. Das passt gut zu einem Träumer. Aber der hat nicht einfach wilde Träume geträumt, sondern er war ein Prophet. Und diese Träume Gottes, das Wort Gottes gab es ja noch nicht, diese Träume Gottes spielten eine ganz entscheidende Rolle in dieser Geschichte und haben sich in Ägypten dann so eindrücklich eben erfüllt, als die 12 Brüder zusammenkamen und eben die 11 alle sich vor Josef verbeugt haben, wie er das in der Jugend geträumt hatte. Und jetzt sieht man, noch angehängt sind 2 identische kleinere Wohnungen. Sieht man das? Das sind die Wohnungen für Ephraim und Manasse. Die 2 Söhne, die Vater Jakob schließlich adoptiert hat, wie wir gesehen haben, damit aus ihnen 2 Stämme würden, weil Josef ja als Erstgeborener gerechnet wurde, durfte er das doppelte Erbteil bekommen. Und darum wurden seine zwei Söhne Ephraim und Manasse je als Stammväter gerechnet. Und später bei der Landverteilung unter Josua, nach dem Auszug aus Ägypten, da bekam der Stamm Josef eben zwei Erbteile. Nun, mit dem Computer animiert, da sieht man die 12 Säulen repräsentierend die 12 Patriarchen der 12 Stämme Israels. Im Garten gibt es ein Pyramidengrab. Da könnte man zunächst mal denken, das ist ja nichts Besonderes in Ägypten. Aber das war ja, wie wir gesehen haben, gemäß der strengen Chronologie, war die Zeit, als Josef vor den Pharao kam, 1840 vor Christus. Das war die Zeit von Amenemhet dem III. Und unter diesem Pharao verlor der Adel seinen gesamten Einfluss. Und in dieser Zeit hatte niemand unter dem Pharao in der Position ein Pyramidengrab. Und natürlich die Erklärung für diesen Machtverlust des Adels finden wir in der Geschichte. Josef hatte das Getreide verkauft, bis alles Geld ausging in Ägypten. Also Geld meine ich, die Geldwerte, Silber zum Beispiel. Und dann hat Josef begonnen, das ganze Land, also die Immobilien, den Grund und Boden, aufzukaufen für den Pharao. Und darum verlor der gesamte Adel seine Machtstellung. Alles wurde in dem Pharao konzentriert. Aber jetzt findet man in dieser Zeit doch ein Pyramidengrab, das nicht das des Pharaos war. Und das weist darauf hin, das muss ein Mann gewesen sein von einer unglaublichen Bedeutung. Das ist das Pyramidengrab von Josef. Im Garten dieses Palastes, den wir gesehen haben. Aber was ist mit den 11 Brüdern? Die bekamen auch ein Grab. Und zwar findet man in diesem Garten 11 Gräber. Wie man hier sieht, das sind die Gräber der Brüder Josefs. Also schon eindrücklich, wie sich das Wort Gottes in der Realität einfach bewährt und man das heute so konkret nachweisen kann. Das ist eine Ausgrabungsstätte, die ist noch nicht offiziell zugänglich und man braucht eine Spezialbewilligung. So Gott will, möchte ich im nächsten Februar Ramsesstadt besuchen. Gut, das war einfach so ein Rückblick auf diese schöne Zeit der 17 Jahre in Ägypten. Und jetzt gehen wir zum Skript. Und zwar haben wir eben gesehen in den Kapiteln 37, 38, 39, Josef ist in so vielen Details ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Es beginnt ja damit in Kapitel 37, Vers 2, das ist jetzt Repetition. Er war Schafhirt. Ein Hinweis auf den Herrn Jesus, den guten Hirten. Er war der geliebte Sohn des Vaters. So wie Gott, der Vater, in Matthäus 3, Vers 17 vom Himmel her sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wir haben gesehen, Josef war ein Prophet. Und so war der Herr Jesus nicht nur ein Prophet, sondern der Prophet, wie er angekündigt wurde als Messias-Prophet durch Mose in 5. Mose 18. Und wir haben gesehen, wie Vater Jakob Josef sendet, um nach dem Wohl seiner Brüder zu sehen, in Sichem und schließlich in Dothan. Und Josef sagt, hier bin ich und geht. Aber dann haben wir gesehen, seine Brüder hassen ihn, lehnen ihn ab und werfen ihn in eine Grube. Und so hat Gott, der Vater, seinen Sohn in die Welt gesandt, wie in Johannes 1 beschrieben, Vers 11, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Er erfuhr von der Masse seines eigenen Volkes, damals Ablehnung. Und er wurde verworfen und kam ins Grab. In Tod und Grab. Aber wir haben gesehen, Josef kam wieder aus der Grube herauf. Und das ist eigentlich ein Symbol auf seine Auferstehung. Aber dann haben wir weiter gesehen, die Brüder Josefs überliefern Josef den Heiden an die Ismaeliter und die verkaufen ihn an die Ägypter. Und so wurde Jesus Christus von seinen eigenen Brüdern, gewissermaßen Volksgenossen, die an der Spitze waren damals, wurde er den Römern überliefert. Und so haben wir gesehen, wie sich das so im Detail eben erfüllt hat. Dann haben wir aber gesehen, auch die Ägypter haben Josef verworfen. Denn er wurde verleumdet und kam dann ins Gefängnis. Und zwar wird für das Gefängnis auch das hebräische Wort Bor verwendet, eine Grube. Das war so ein tiefes Loch als Gefängnis. Gefängnisgebäude mit einem tiefen Loch, dort war unten. Und so sehen wir hier den Aspekt, dass eben der Messias nicht nur von seinem eigenen Volk Israel, sondern auch von den Heiden verworfen werden sollte. Und wer hat Jesus Christus gekreuzigt? Die Römer. Und das war ein europäisches Reich. Also man muss betonen, dass eben Europa durch den Vertreter damals, Pontius Pilatus, den Messias verworfen hatte und ihn getötet hat. Und das bedeutet also, dass diese Grube in Ägypten symbolisiert auch das Grab des Herrn Jesus. Und dann, wie wir noch sehen werden, als er dann raufkam, die Auferstehung. Also es wird eigentlich parallel zweimal so vorgeschattet in der Josefs Geschichte. Einmal durch die Verwerfung Israels, einmal durch die Verwerfung der Nationen. Und wir sind so weit gekommen, Kapitel 40. Jetzt nehmen wir das Skript zur Hand. Und da sehen wir, er wird dort konfrontiert mit zwei Schuldigen, die mit Josef bestraft wurden. Der Mundschenk und der Bäcker. Und so wurde der Jesus eben auch zu Unrecht bestraft, wie ein Übeltäter, aber zusammen mit zwei Schuldigen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken gekreuzigt. Und was auffällt ist, Josef im Gefängnis kommt in Kontakt mit diesen Bestraften. Er sieht, dass sie missmutig dreinblickten. Und er sah ihre Not. Wir haben damals gesehen, in Kapitel 40, wie er sich nach ihnen erkundigt hat. Seelsorgerlich. Und so ist es auch, dass der Herr Jesus uns vorgestellt wird in den Evangelien als der die Nöte der Menschen sah. Können wir ganz kurz mal aufschlagen. Matthäus 9, liest du, Jerry, Vers 36.
Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Ja, und sehen wir dieses Wort sehen. Als er aber die Volksmengen sah, genauso wie wir in 1. Mose 40 lesen, dass Josef sie sah und siehe, sie waren missmutig. 40, Vers 6. So sah der Herr Jesus die Menschen und er sah ihre Not. Aber der nächste Punkt auf unserem Blatt, Punkt 63, Josef erkundigte sich nach dem Grund für Niedergeschlagenheit. Und auch dieses Kennzeichen sehen wir so schön in dem Herrn Jesus. Ich habe als Beispiel auf dem Skript vermerkt Lukas 24, 17. Da sehen wir die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und sie waren völlig niedergeschlagen, frustriert, erschüttert. Und dann schließt sich der Jesus ihnen an und erkundigt sich nach ihrem ergehen. Und nimmt sich dann ihr auf der ganzen Wanderung von etwa 2,5 Stunden, kann man ausrechnen von der Länge bis nach Emmaus, führt er sie eben aus dieser Not heraus durch das Wort Gottes seelsorgerlich begleitend. Lukas 24, Vers 17. Und dann Punkt 64. Josef kündigte einem der Schuldigen die Begnadigung an. Man sieht auf dem Skript immer die Verse 40, 12 bis 13. Also, Josef prophezeit, dass der Mundschenk Gnade erlangen wird und aus dem Gefängnis gehen wird und der Pharao wird ihn wieder annehmen. Und so war das auch mit den Mitgekreuzigten. Einer davon ist ja noch im letzten Moment wirklich umgekehrt und hat sich als Sünder gesehen. Zuerst hat er auch den Herrn gelästert. Beide hatten gelästert, sagt uns Matthäus. Aber in Lukas 24 sehen wir, in diesen Stunden am Kreuz geschah etwas in seinem Herzen. Und in Lukas 23, da schimpft er mit dem Mitgekreuzigten und sagt, dieser hat nichts Ungeziemendes getan, aber wir verdienen das, was unsere Taten wert ist. Also, dann kann der Jesus, als dieser Mitgekreuzigte schließlich sagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst, sagen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber weiter, Punkt 64, das war eben die Begnadigung und ihm gegenüber wünscht sich dann Josef, dass man seiner gedenken würde. Er sagt, wenn du dann rauskommst aus dem Gefängnis und zum Pharao gehst, dann gedenke meiner. Der hat ihn allerdings dann für die weiteren 2 Jahre vergessen. Aber der Jesus hat auch an dem Vorabend der Kreuzigung das Abendmahl eingesetzt und seinen Jüngern ans Herz gelegt, tut dies, als er das Abendmahl eingesetzt hatte, tut dies zu meinem Gedächtnis. Lukas 22, 19. Und Punkt 66. Können wir kurz aufschlagen. 1. Mose 40, Vers 15. Damit wir genau sehen, worum es geht. Liest du, Jerry?
Denn gestohlen bin
ich. Aber vielleicht kannst du lesen ab Vers 14, bitte. Danke.
Aber erinnere dich an mich, wenn es dir gut geht, und erweise doch Güte an mir und erwähne mich beim Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer. Und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben.
Ja, also Josef konnte ganz klar und offen seine völlige Unschuld bezeugen. Und im Neuen Testament sehen wir so eindrücklich, zum Beispiel in Johannes 8, 46, ich habe noch mehr Stellen hingeschrieben, dort sagt der Jesus gegenüber den Führern des Volkes Israel, wer von euch überführt mich der Sünde? Und niemand konnte etwas sagen. Und weiter, Punkt 67, der Nicht-Begnadigte, nämlich der Bäcker, wurde an einem Holz aufgehängt. Und auch da haben wir die Parallele, der Mitgekreuzigte war eben an einem Holz. Und dann geht es gleich weiter. Zu Punkt 68. Was ich schon gesagt habe, Josefs Leiden wurden als Leiden in der Grube bezeichnet. In Kapitel 40, Vers 15 hast du gelesen, Jerry, Kerker, nicht wahr? Aber in der Fußnote der Elbefelder steht...
Eigentlich in die Grube.
In die Grube. Dieses Gefängnis wird mit verschiedenen Ausdrücken bezeichnet im Bibeltext, im Hebräischen. Und hier das Wort Bor. Und das bezeichnet auch einen tiefen Brunnen. Also das gleiche Wort wie für den Brunnen in Dothan, in den Josef von seinen Brüdern geworfen wurde. Jetzt hier wird es auch so genannt, Bor. Und in Psalm 88, das ist ein messianischer Psalm, der die Leiden des Messias am Kreuz schildert. Und dort hören wir die Stimme des Herrn Jesus. Schlagen wir auf, Psalm 88. Vers 7. Der Jesus spricht über diese Leiden, die ihn dann schließlich in den Tod geführt haben, zu Gott, dem Vater. 88, 7 bitte.
Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternis, in Tiefe.
Ja.
In Tiefen.
Und dieses Wort Grube ist hebräisch Bor, das gleiche Wort, also B-O-R, Bor.
Aber das bedeutet, das Verlassen, dieser Vers bedeutet, das Verlassen?
Ja, in diesen Psalmversen, Psalm 88, da beschreibt der Herr Jesus seine tiefe Verlassenheit. Und er sagt ja dort auch, dass seine Bekannten, siehst du in Vers 9, meine Bekannten, die Fußnote erklärt in der Elbefelder, oder Vertrauten, hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Greuel gesetzt. Ja, der Jesus als Gekreuzigter war so ein Schock für alle, die vorbeigingen. So misshandelt und in dieser Weise schrecklich gedemütigt und leidend. Aber da sagt er, meine Vertrauten hast du von mir entfernt. Und wenn man dazu liest, Matthäus 27, dann sieht man, wie Frauen, Jüngerinnen, in großer Zahl, die dem Herrn in seinem Dienst nachgefolgt waren und ihm gedient haben, die standen im Kontrast zu den Jüngern, die geflohen sind, standen weit abseits vom Kreuz und haben alles mit beobachtet, aber eben weit entfernt. Und da sagt der Herr, meine Vertrauten hast du von mir entfernt.
Noch heute, in Vers 13 sagt er, werden deine Wunder in die Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit.
Ja. Was ist die Frage zu 88, 13? Ja, da geht es dann um das Sterben. Also der Herr sagt, in der Finsternis, im Land der Vergessenheit, das ist das Grab. Da ist alles still und stumm. Und da sieht man nicht mehr die Wunder Gottes. Ist ganz wichtig, der Herr spricht hier über den Aspekt des Todes im Diesseits. Im Grab, da geht gar nichts mehr. Da ist alles stumm. Und darum haben wir auch viele andere Bibelstellen, die sprechen über den Tod. Und da wird gesagt, da gibt es kein Loben mehr, da ist alles nur noch stumm. Und dann denken manche, ach so, wenn Gläubige sterben, dann ist quasi mal einfach wie Blackout. Alles schwarz, schlafen. Nein! Ja, aber da steht es ja so. Paulus sagt in Philipper 1, ich habe Lust, als Gläubiger, sagt er, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Es ist weit besser. Und der Herr Jesus hat ja dem Mitgekreuzigten gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie geht das? Nun, im Tod sind wir zweigeteilt. Wir sind ja eine Einheit nach der Bibel von Geist, Seele, nicht materiell, und Körper, materiell. Aber das ist eine vollkommene Einheit. Das kann man nicht trennen, außer wir sterben. Und es ist so, Geist und Seele gehen ins Paradies. Und darum hat der Jesus am Kreuz schließlich gesagt, als letztes Wort, in deine Hände befehle ich, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Geist und Seele gehen ins Paradies und der Körper ging ins Grab. Und für das Grab gilt hier auf der Erde, da lobt man Gott nicht. Und da erlebt man nicht mehr die Wunder Gottes. Aber was Geist und Seele anbetrifft, sehr wohl im Paradies für die Gläubigen. Und da im Psalm 88, da beschreibt der Herr Jesus eben diese Traurigkeit, diese Dunkelheit des diesseitigen Aspektes des Todes, des Grabes. Gut, gehen wir weiter. Auf dem Blatt, Punkt 69, einer der Mitverurteilten erhielt keine Vergebung. Wir haben vorhin gesehen, einer wurde begnadigt, aber der Bäcker wurde hingerichtet und da ist er eine Parallele zu dem einen Mitverurteilten, der keine Vergebung bekam, und zwar, weil er eben nicht umkehrte, seine Schuld nicht bekannte und bereute, so wie der andere. Dann kommt Punkt 70, einer der Mitverurteilten erhielt Vergebung, also er durfte ins Paradies gehen, weil er Vergebung bekam. Und Punkt 71, Josefs Prophetie erfüllte sich nachweislich. Können wir kurz nochmals lesen, 41, Vers 14, in 1. Mose.
Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Und sie holten ihn schnell aus dem Kerker oder Grube. Und er schor sich und wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt und da ist keiner, der ihn deutet.
Ja, und jetzt eigentlich wollte ich nach dem Skript Kapitel 41, Vers 13 anschauen.
Und es geschah, wie er uns deutete, so ist es geschehen. Mich hat der Pharao wieder in meine Stelle eingesetzt und ihn hat er gehängt.
Nicht wahr? 2 Jahre später, als der Mundschenk aus dem Gefängnis durfte, da hatte der Pharao 2 Träume, die ihn so bewegten und er konnte ihn nicht deuten, obwohl er angeblich das Bindeglied war zwischen Menschen und den Göttern Ägyptens und göttlich verehrt wurde. Aber er verstand nicht mal seine eigenen Träume. Dann hat er die ganze Priesterschaft der ägyptischen Tempel, die Führer, herbeigerufen. Sie sollten ihm den Traum deuten. Keiner konnte es deuten. Und da erinnerte sich der Mundschenk, ja, damals vor 2 Jahren im Gefängnis, da war ein hebräischer Jüngling und der konnte unsere Träume deuten und es hat sich genau so erfüllt. Er hat gesagt, in 3 Tagen wirst du frei werden, in 3 Tagen wirst du hingerichtet werden. Und hier lesen wir Vers 13, und es geschah, wie er uns deutete, so ist es geschehen. Also die erfüllte Prophetie hat Josef als echten Propheten ausgewiesen. Und in der Parallele, Jesu Prophetie erfüllte sich nachweislich. Wir schauen ein Beispiel an. Lukas 21. Lukas 21, Verse 20 bis 24. Das ist aus der Ölbergrede am Dienstag vor Karfreitag. Lies du, Jerry, bitte.
Wenn ihr aber Jerusalem von Heerlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliegen. Und die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen. Und die, die auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen und durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind.
Ja, das ist ein Beispiel von erfüllter Prophetie durch den Herrn Jesus. Wir können natürlich viele andere bringen, aber hier so kompakt ein paar Verse als Illustration. Wann hat sich das erfüllt? Mit Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht.
Im Jahr 67.
Jahr 67, 68. Ganz genau. Im Jahr 68, da haben die Römer ihre Armeelager rund um Jerusalem aufgebaut. Und dann sagt der Herr hier, dann erkennt zu seinen Jüngern, dass die Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Und tatsächlich haben die Messiasgläubigen Juden damals dieses Zeichen erkannt. Das ist das Vorzeichen des Untergangs von Jerusalem, das dann im Jahr 70 stattfinden sollte. Und so sind alle Messiasgläubigen Juden, weil es das Lukas-Evangelium damals schon gab, aufgrund dieser Stelle aus Judäa und aus Jerusalem geflohen auf die Berge, wie es hier heißt, nämlich die Berge des sogenannten besetzten Westjordanlandes. Die UNO sagt dem so, aber das ist eigentlich das Kernland Israels in der Bibel, das Westjordanland. Ja, da sind sie auf die Berge des Westjordanlandes geflohen, danach über den Jordan nach Pella im heutigen Jordanien. Und dort wurden sie als friedliebende Bürger von König Agrippa dem II. Aufgenommen. Das war dieser Agrippa, vor dem Paulus eine Rede halten konnte als Gefangener in Apostelgeschichte 27. Und diese Rede hat dazu geführt, dass Agrippa überzeugt wurde, messiasgläubige Juden sind keine politische Gefahr für das Römische Reich. Das sind friedliche Leute, die machen keine Revolution. Und das hat dazu geführt, dass eben später, Jahre später, Agrippa alle messiasgläubigen Juden in Pella aufgenommen hatte. Sodass keiner, von keinem ist es bekannt, dann in der Zerstörung Jerusalems, die eine unvorstellbare Katastrophe war, umgekommen wäre. Aufgrund von Lukas 21. Und dann sagt der Herr in Vers 22, Lukas 21, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt würde, was geschrieben steht. Und weiter Vers 24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und tatsächlich, ein Augenzeuge aus der Zeit, Josephus Flavius, berichtet im Jahr 70 bei der Zerstörung Jerusalems in diesem 140-tägigen brutalen Krieg der römischen Armee gegen Jerusalem, kamen über 1 Million Menschen ums Leben. Juden. Und unzählige wurden rund um Jerusalem gekreuzigt. 97.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Jedes Wort hat sich genauso erfüllt. Denn in Vers 24 heißt es, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Das war dann der Beginn dieses jahrhundertedauernden Prozesses, durch den das jüdische Volk im Land vertrieben wurde und weltweit über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut wurde. Und dann heißt es weiter, und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Die Erfüllung der Zeiten der Nationen, das ist dann die Epoche, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber der Herr sagt, von damals, im Jahr 70 an, bis in die Endzeit, soll Jerusalem ständig von den Nationen zertreten werden. Und das ist geschichtlich genauso geschehen durch all die Jahrhunderte hindurch, 2000 Jahre, war Jerusalem ständig in der Hand heidnischer Nationen und wurde so gedemütigt und niedergetreten. Das ist ein gutes Beispiel, auch wenn man auf der Straße mit Leuten spricht über das Evangelium und die sagen, ja, die Bibel ist ein Märchenbuch. Okay, schlagen wir mal auf. Da kann man einfach nur ein paar Verse nehmen, Punkt für Punkt durchgehen, alles erfüllt. Und weil die frühen Christen, eben die messiasgläubigen Juden, das ganz wörtlich geglaubt haben, darum sind die nicht umgekommen. Von keinem ist es bekannt, dass er umgekommen wäre in dieser Katastrophe. Und damit wird klar, Jesus Christus ist als der Prophet erwiesen, durch erfüllte Prophetie. Ja, gehen wir doch weiter. Punkt 72, Josef wurde aus dem Kerker befreit. Liest du gerade nochmals, Jerry, du hast das schon gelesen, 41, 14.
Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Und sie holten ihn schnell aus dem Kerker. Und er schor sich und wechselte seine Kleidung und kam zum Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, und da ist keiner, der ihn deutet. Ich habe es aber von dir sagen hören, du verstehst einen Traum, ihn zu deuten.
Danke. Also, Josef wird aus dem Kerker befreit. Das ist ein zweites Mal ein Bild der Auferstehung des Messias. Und da wendet sich jetzt alles. Der nächste Punkt, also diese Befreiung aus dem Kerker, ein Bild, dass der Jesus aus dem Grab auferstand, wie wir das in Apostelgeschichte 2, 24 und 2, 32 so schön beschrieben finden. Und dann Punkt 73, Josef wurde zum höchsten Platz erhoben, er kam vor den Pharao, haben wir gelesen, in Vers 14. Und der Jesus wurde nach seiner Auferstehung zum höchsten Platz erhoben. Er fuhr 40 Tage später in den Himmel und erschien als Mensch vor Gott, dem Vater. Aber dann, Punkt 74, Josef nahm die Ehre nicht für sich, sondern gibt Gott die Ehre. 41, 16, liest du das?
Und Josef antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Wohl dient.
Ja, wir können mal aufschlagen, Johannes 5. Und da sehen wir, wie der Herr Jesus die Ehre als Mensch dem Vater gibt. Johannes 5, Vers 19. Da sehen wir den Jesus als abhängigen Mensch. Er war Gott von Ewigkeit, aber wurde ein Mensch völlig abhängig von dem Vater. 5, Vers 19.
Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn.
Genau. Also völlig abhängig, im völligen Gehorsam. Und dann Vers 41, im gleichen Kapitel.
Ich nehme keine Ehre von Menschen an, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt.
Ja, also es geht mir darum, ich nehme keine Ehre von Menschen an. Aber er gab sie dem Vater. So wie Josef keine Ehre nahm für sich. Und dann Punkt 76, wenn wir uns wieder erinnern, wie wir das studiert haben, die weiteren Verse in Kapitel 41, nämlich 25 bis 36, da hat Josef den Traum gedeutet und ein riesiges Panorama eröffnet, ein prophetisches Panorama, hat alles erklärt, was das zu bedeuten hat, was Gott durch den Traum dem Pharao mitteilen wollte. Und so sehen wir als Parallele im Neuen Testament, das ist ein Schreibfehler, das sollte natürlich auf der rechten Seite nicht Josef heißen, sondern Jesus legte den prophetischen Plan Gottes in einer Übersicht dar. Und da können wir ganz besonders denken an die prophetischen Kapitel Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, wo der Herr Jesus eine Übersicht gibt über die Prophetie, ein prophetisches Panorama von der Zerstörung Jerusalems bis in die Endzeit, bis zu seiner Wiederkunft. Und dann Punkt 76. Josef prophezeite eine Zeit der Gnade. Da können wir kurz lesen in Kapitel 42. Kapitel 41. Josef erklärt diese 7 Jahre des Überflusses. Liest du mal Verse 28 und 29.
Das ist das Wort, das ich zum Pharao geredet habe. Was Gott tun will, hat er den Pharao sehen lassen. Siehe, 7 Jahre kommen, mit großem Überfluss im ganzen Land Ägypten.
Ja, danke. Also, er kündigte an eine wunderbare Zeit des Überflusses, der Gnade. Und im Neuen Testament sehen wir, wie der Herr Jesus in der Synagoge in Nazareth die Gnadenzeit eröffnet, durch sein Kommen ankündigt. Das ist die Zeit von 2000 Jahren, in der dann das Evangelium zu allen Nationen gebracht werden sollte. Schauen wir mal Lukas 4. Der Herr liest aus der Jesaja-Rolle im zweiten Teil des Synagogengottesdienstes, in der Prophetenlesung, liest du, Jerry, Lukas 4, Verse 17 bis 19.
Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich.
Ja, und es liest noch weiter.
Und die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen.
Ja, also es war genau diese Lesung, Jesaja 61, ab Vers 1, wo man die Stimme des Messias hört, der die Zeit der Gnade ankündigt. Und der Jesus konnte in dieser Predigt erklären: Jetzt ist dieses Wort aus Jesaja erfüllt worden. Und die ganze Zuhörerschaft ist überwältigt von diesen Worten der Gnade. Und das entspricht diesen 7 Jahren des Überflusses, in der das Wort Gottes eben unter den Heidenvölkern weltweit ausgebreitet wurde. Und zwar im Überfluss. Bibeln wurden produziert, wie es das noch nie gegeben hat in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und weltweit verbreitet, so wie eben dieser Weizen und diese Gerste in Ägypten, so in Überfluss in Ägypten vorhanden war. Ja, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist 77, Josef prophezeite eine Zeit der größten Not nach der Gnadenzeit. Also nach diesen 7 Jahren des Überflusses spricht Josef in 1. Mose 41 davon, dass eine schreckliche Hungersnot über die Welt kommen würde. Und der Herr Jesus kündigte in der Endzeitrede, Matthäus 24, 21, die Zeit der größten Not nach der Gnadenzeit. Schlagen wir auf, Matthäus 24. Jerry?
Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.
Jawohl. Also der Jesus kündigt hier an die große Drangsal, Vers 21. Das ist der letzte und schrecklichste Weltkrieg der Menschheitsgeschichte. Und da wird die Menschheit an den Rand der Selbstvernichtung kommen. Denn der Herr sagt, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, aus dem Buch Daniel und aus der Offenbarung erfahren wir, dass diese Zeit genau 3,5 Jahre dauern wird. Aber wenn Gott diese Zeit nicht verkürzen würde auf 3,5 Jahre und nicht mehr, würde die ganze Menschheit ausgelöscht werden. Er sagt ja hier nicht, würde keine Seele gerettet werden, sondern kein Fleisch gerettet werden. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Und das steht noch bevor. Und vielleicht noch als kleiner Exkurs. Was wird der Auslöser sein dieses letzten Weltkrieges? Das wird nicht in der Ukraine sein. Das wird auch nicht irgendwo in einem anderen Konfliktort auf dieser Welt sein. Es gibt so viele. Aber an welchem Ort wird das sein? Wie? Ja, das heißt, um das noch zu präzisieren, Joel 2 beschreibt eine Armee im Norden, die von Norden her das ganze Land überrennen wird. Und es heißt dort, diese Armee, vor ihr wird das Land sein wie der Garten Eden und nachher alles verbrannt. Also wir müssen unseren Blick richten auf den Norden von Israel. Und auch da schaut die ganze Welt hin. Aber das, was jetzt geschieht, ist noch nicht das. Aber es ist die Vorbereitung. Und von dort her wird der tödliche Schlag kommen, nicht jetzt. Solange die Gemeinde noch auf der Erde ist, wird das nicht sein. Das wird erst zu Beginn dieser letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi sein. Und dieser tödliche Schlag wird von da kommen. Aber auch da ein Vorgeschmack. Wenn man sich bewusst ist, wie viele Waldgebiete in Nordisrael jetzt durch die Raketen von Hezbollah verbrannt sind, das ist eine unglaubliche Katastrophe. Also wirklich ganz verteilt über ganz Galiläa. Und schattet richtig vor, Joel 2, dass dann vor der Armee das Land ist wie der Garten Eden. Man hat in Israel diese Wüste, die man früher Palästina nannte, aufgeforstet mit 240 Millionen Bäumen in diesem kleinen Gebiet. Und wirklich da etwas so Edles daraus gemacht. Und das hat natürlich dann viele Nachbarn angezogen. Oh, so ein schönes Land. Das möchten wir haben. Aber das ist Neid. Und so ist das Land aufgebaut worden, das einst eine Wüste war, noch im 19. Jahrhundert. Heute ist Israel ein Land, das Schnittblumen exportiert. Aber Joel 2 sagt, vor der Armee wird das Land sein wie der Garten Eden. Und wenn die Armee durch ist, von Norden alles verbrannt. Und das ist dann der Auslöser für die große Drangsal. Und dann wird Bewegung kommen, weltweit. Werden die Nationen in den Krieg eintreten. Und es wird so schlimm werden, dass die Menschheit sich selber auslöschen würde, wenn Gott nicht bestimmt hätte, 3,5 Jahre, und dann wird Jesus Christus kommen, um das totale Chaos dieser Welt zu beenden. Und an dieser Stelle ist noch interessant zu wissen, die schiitische Sicht über die Zukunft ist in der islamischen Welt klar zu unterscheiden von der Sicht der Sunniten. Die Iraner, die ja die Top-Terror-Nation ist heute, die die Terroristen im ganzen Nahen Osten aufrüstet. Dieser Iran ist eben eine schiitische Nation. Und die lehren, in der Endzeit muss ihr Befreier, den sie Mahdi nennen, kommen. Aber dieser Mahdi kommt erst, wenn das totale Chaos da ist auf der Erde. Das ist natürlich eine Imitation von dem, was die Bibel sagt. Genauso wie dieser Mahdi wird nie kommen. Das ist eine islamische Fantasiegeschichte des schiitischen Islams. Die Sunniten akzeptieren das nicht. Und die Schiiten im Iran sagen, und wenn also das totale Chaos kommt, dann wird quasi ihre Erlöserfigur erscheinen. Und jetzt noch ein wichtiger Zusatz. Es wird auch gelehrt, man kann dieses Chaos auch beschleunigen. Und jetzt versteht man, warum der Iran schon längst eine Atombombe baut und der Westen schließt die Augen und realisiert nicht, dass sie an ihrem eigenen Ast sägen, indem sie da einfach die Augen geschlossen haben und dieses Treiben vorangehen ließen. Und es ist also so, dass der Iran, also diese schiitische Führung, denkt, wir müssen das Chaos auslösen, dann kommt der Mahdi schneller. Unglaublich. Aber in dieser Zeit leben wir und die Bibel sagt, ja, das Chaos kommt. Und das entspricht eben diesen sieben schrecklichen Jahren der Not, die Josef vorausgesagt hatte. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter auf unserem Blatt. Punkt 78. Heiden nehmen das Wort Josefs mit Freuden auf. 1. Mose 41, 37. Jerry.
Und das Wort war gut in den Augen des Pharaos und in den Augen aller seiner Knechte.
Ist das nicht eindrücklich? Josef in Ägypten vor dem Pharao und er verkündigt das Wort Gottes, indem er eben als Prophet die von Gott gesandten Träume des Pharaos erklärt, prophetisch auslegt. Und die Heiden in Ägypten finden es wunderbar, was Josef sagt. Und was ist mit den Brüdern? Die waren in Kanaan, die wussten um nichts. Die wussten nicht, wer Josef war. Und so ist es sehr typisch für die vergangenen 2000 Jahre. Es sind durch die Jahrhunderte hindurch immer Juden zum Glauben an den Messias Jesus gekommen. Aber in den vergangenen Jahrhunderten eben erstaunlich wenig. Die Masse war zwar religiös, orthodox, aber sie hatten keinen Blick für den Messias, dass er schon längst gekommen ist. Und im Gegenzug dazu, die frohe Botschaft von dem Herrn Jesus wurde weltweit über alle 5 Kontinente zu allen Nationen gebracht und Millionen von Nichtjuden erkannten den jüdischen Messias als Retter. Genauso wie die Ägypter das Wort von Josef aufnehmen, während die Brüder immer noch blind waren. Aber die Dinge werden sich ändern. Gehen wir zum nächsten Punkt. 79. Josef war einzigartig. Liest du 37, 38.
Und das Wort war gut in den Augen des Pharaos und in den Augen aller seiner Knechte. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, werden wir einen finden wie diesen einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron willen will ich größer sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und tat ihn an die Hand Josefs und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf den zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief ihn vor ihn her, werft euch nieder. Und er setzte ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben im ganzen Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef den Namen Zaphnat-Paneach und gab ihm Asnat, die Tochter Potiphars, des Priesters von On, zur Frau. Und Josef zog aus in das Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vom Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging weg vom Pharao und zog durch das ganze Land Ägypten.
Danke, das war also bis Vers 46. Und jetzt sehen wir diese Konzentration von Parallelen in diesen Versen. Punkt 79 auf unserem Blatt. Josef war einzigartig. Der Pharao sagt, werden wir einen Mann finden wie diesen Mann? Josef war einzigartig. Und in Kolosser 1, Vers 15 bis 18 wird der Herr Jesus vorgestellt als der, er wird auch genannt, der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, in diesem Vers wird dort gesagt, dass er der Schöpfer der ganzen Welt ist. Und er ist der Erstgeborene aller Schöpfung, das heißt, er hat den ersten Platz über die ganze Welt. Niemand in dieser Welt ist so wie er. Und dann, nächster Punkt, 80, Josef hatte den Heiligen Geist, haben wir gelesen. Der Pharao erkennt, dass der Geist Gottes, Vers 38, in ihm ist. Und in Johannes 1, 32 sehen wir, wie der Herr Jesus den Heiligen Geist hatte. Ausdrücklich gesagt. Punkt 81. Gott gab Josef seine Botschaft. Nicht wahr? Das haben wir so in Vers 39. Nachdem Gott dir alles kundgetan hat. Und in Johannes 8, 28 sehen wir, dass Gott, der Vater, dem Herrn Jesus als abhängigen Menschen seine Botschaft gegeben hat. Und dann haben wir gesehen, Josef war der Weiseste. Der Pharao sagt, Vers 39, keiner ist so verständig und weise wie du. Und der Herr Jesus wird genannt in 1. Korinther 1, Vers 30, die Weisheit in Person. Die Weisheit ist in ihm. Und Punkt 83, Josef war Herr über das Haus des Pharao, sagt Vers 40. Und in Hebräer 3, Vers 6 wird gesagt, dass der Herr Jesus Herr ist über das Haus Gottes, das aus den Gläubigen besteht. Und 84, alle sollten Josef gehorsam sein. Ich war in Vers 40, sagt der Pharao, und deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen. Und im Neuen Testament sehen wir in Römer 1, Vers 5, das Evangelium sollte der ganzen Welt, allen Nationen verkündigt werden und sie sollten zum Glaubensgehorsam geführt werden. Alle sollten dem Herrn Jesus, dem Messias, gehorchen. 85. Josef erhielt die höchste Stellung von Autorität, haben wir gesehen in Vers 41, über ganz Ägypten. Und so sagt Epheser 1, 21, dass der Herr Jesus von Gott als Mensch gesetzt wurde über jede Gewalt und jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Der höchste Platz, den höchsten Platz nimmt er heute ein. Und Punkt 86, Josef hatte Gewalt über ganz Ägypten. Vers 41 und 43. Und Herr Jesus konnte als Auferstandener sagen in Matthäus 28, 18, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. 87. Josef bekam die ganze Verfügungsgewalt des Pharao. Also, der Unterschied ist der. In 86, Josef hatte Gewalt über ganz Ägypten. Aber Matthäus 28, 18 sagt, dass der Herr Jesus alle Gewalt hat im Himmel und auf der Erde. Über das ganze Universum. Und diese Verfügungsgewalt bekam Josef von dem Pharao. Und der Jesus sagt in Matthäus 28, 18, dass ihm als Mensch alle Gewalt gegeben ist. Das sind zwei Punkte. Und dann 88, Josef trug ein weißes Prachtkleid als Byssus, Vers 42. Und nun ist ganz interessant, der Auferstandene erscheint auf Patmos, dem Johannes, Offenbarung 1, Vers 13. Und da wird gesagt, dass er ein Kleid trägt, und das wird dort genannt im Griechischen Poderes, dieses Kleid bis zu den Füßen. Und da muss man wissen, dass Poderes im Griechischen die Übersetzung ist für das weiße hohepriesterliche Kleid, die Toga, in 2. Mose 38, 39. Also der Herr tritt dort auf als Auferstandener, als der Hohepriester mit einem weißen Kleid aus Byssus. Das gleiche Material, gewissermaßen. Und dann gehen wir noch zu Punkt 89, da haben wir gesehen, Alle sollten ihre Knie vor Josef beugen. Vers 43. Werft euch nieder. Und Philippa, da ist ein Fehler passiert, kann man ergänzen auf dem Skript, 89, rechts draußen. Philipper 2, Vers 10. Dort wird gesagt, dass einmal alle Knie der himmlischen, also der Menschen im Himmel und auch der Engel und alle irdischen und unterirdischen sich beugen werden vor dem Herrn Jesus. Und diese Herrschaft des Herrn Jesus, von Josef, wurde öffentlich verkündigt in Vers 43, da. Alle sollten das hören. Und es ist auch so, dass die Herrschaft Jesu durch die Verkündigung öffentlich verbreitet wurde. Ein Beispiel habe ich hingesetzt, Paulus in Athen, wie er dort den Heiden erklärt, dass Gott einen Mann bestimmt hat zum Obersten, indem er ihn den Beweis gegeben hat durch die Auferstehung. Und dann, ja? Also Philipper 2, Vers 10. Ja, 2, Vers 10. Und dann ist noch zu erwähnen, Punkt 91, ohne Josef konnte niemand etwas tun. Ich war Vers 44, hat Jerry gelesen, ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben. Ja, der Jesus sagt in Johannes 15, 5 seinen Jüngern, ohne mich, wörtlich getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Und schließlich haben wir auch gelesen, Vers 45, Josef bekommt den Namen Zaphnat-Paneach. Und wir haben damals schon erklärt, das bedeutet im Ägyptischen, im Altägyptischen, Ernährer des Landes des Lebens. Also Josef gibt den Menschen das Leben. Und in Johannes 6, Vers 33 sagt der Jesus, dass er das Brot ist aus dem Himmel, das der Welt das Leben gibt. Und was wir auch schon gelesen haben, Josef bekam eine Ehefrau, Vers 45, die Asnat. Und sie ist ein Hinweis auf die Gemeinde. Also der verworfene Messias bekam dann die Gemeinde als seine Brautgemeinde. Epheser 5, 22 bis 33. Und wir haben auch gelesen, in Vers 46, das ist ein Schreibfehler, das sollte 46 heißen, Josef begann seinen öffentlichen Dienst mit 30 Jahren. Und Lukas 3, 23 erklärt, dass der Jesus eben rund 30 war, als er seinen öffentlichen Dienst begann. Also eindrücklich all diese Parallelen. Und wir wollen dann nächstes Mal weiterfahren mit Punkt 95. Wollen wir an dieser Stelle schließen.